Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dobowiczek im Studio einen schönen guten Abend. Das Wettbieten um die Mobilfunkfrequenzen hat ein Ende. Damit kann der Ausbau des neuen 5G-Netzes beginnen. Und zu den bisher drei großen Anbietern kommt noch ein vierter hinzu. Darüber wollen wir gleich berichten. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten über das Nutzen der Daten von Smart-Home-Geräten für Ermittlungen. Ich spreche darüber mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Joanna Kota. Und die Bundesumweltministerin will das Vernichten von Versandretouren verhindern. Es ist 100-mal schneller als alles, was wir bisher kennen, als mobiles Internet mit unserem Smartphone. Das neue 5G-Netz. Die Frequenzversteigerung dafür ist am Abend zu Ende gegangen, mit einem Rekordergebnis für den Bund. Gut 6,5 Milliarden Euro wird er einnehmen und einsetzen, etwa für die Digitalisierung von Schulen. Zahlen werden das am Ende die großen Netzbetreiber, allen voran die Telekom, dann Vodafone, Telefonica und zum ersten Mal auch ein vierter Anbieter, nämlich 1&1 Drillisch. Die Kosten werden dann wiederum am Ende die Kunden zahlen, vor allem jene, die vom Hightech, vom Hochgeschwindigkeitsinternet, zum Beispiel mit dem autonomen Fahren oder in der Industrie profitieren wollen. Im Privatkundengeschäft, also für den eigentlichen Handyvertrag, könnte es aber paradoxerweise plötzlich wieder günstiger werden, denn Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Jetzt geht es aber erstmal um den teuren wie komplizierten Netzausbau. Und der wird nicht jedem im Land erreichen. So viel steht jetzt schon fest. Michael Herr berichtet.
12 Wochen und 2 Tage. So lang hatte bislang noch nie eine Frequenzversteigerung in Deutschland gedauert. Erst nach der 497. Runde waren sich die Mobilfunkunternehmen heute in Mainz einig über die Verteilung der 5G-Frequenzen. Und auch bei den Erlösen hat die Auktion viele überrascht. Insgesamt mehr als 6,5 Milliarden Euro legen die Unternehmen für die Frequenzblöcke auf den Tisch. Beobachter hatten mit einem Betrag zwischen 3 und 5 Milliarden Euro gerechnet. Durchgeführt wurde die Versteigerung durch die Bundesnetzagentur. Deren Vizepräsident Wilhelm Eschweiler zeigte sich heute im ARD-Fernsehen entsprechend zufrieden.
Ich freue mich sehr, dass die 4 Unternehmen, die die Frequenzen erworben haben, jetzt zügig im Wettbewerb den 5G-Netzausbau vorantreiben können.
Dabei war seine Behörde in den vergangenen Wochen zunehmend Ziel von Kritik. Hintergrund der Verlauf der Auktion. Wochenlang hatten sich die 4 Teilnehmer Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 Drillisch um einen einzigen Frequenzblock gestritten und dabei die Gebote immer weiter in die Höhe geschraubt. Um die Auktion zu beschleunigen, hatte die Bundesnetzagentur in der vergangenen Woche das Mindestgebot für einen Frequenzblock drastisch angehoben. Vor allem die Deutsche Telekom stellt das Auktionsformat daraufhin grundsätzlich in Frage. Andreas Middel, Sprecher der Deutschen Telekom, wiederholte heute diese Kritik.
Das Ganze hat einen sehr bitteren Beigeschmack. Wir hätten es deutlich früher und deutlich billiger haben können. Das Auktionsdesign hatte Schwächen, die sind hier zum Tragen gekommen und dadurch ist der Industrie sehr viel Geld verloren gegangen, das sie für den Netzaufbau dringend gebraucht hätte.
Dass die Unternehmen nun wegen der Versteigerungserlöse Probleme bekommen, den Netzaufbau zu stemmen, viele Beobachter halten dieses Argument für wenig überzeugend. Vitali Kretschko vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Wenn die Frequenzen erstmal zugeteilt sind, dann wird natürlich jeder Netzbetreiber einen Businessplan erstellen. Und wenn sie diesen Businessplan dann ausrollen, werden sie natürlich in der Lage sein, sich Geld bei der Bank zu leihen oder Geld sonstweitig aufzunehmen. Das Entscheidende eigentlich dafür, wie gut die 5G-Netze sein werden, ist der Wettbewerb. Und der Wettbewerb wurde durch den Neueinsteiger auf jeden Fall gestärkt.
Der Neueinsteiger, das ist 1&1 Drillisch, die Mobilfunktochter des Internetkonzerns United Internet aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur. Das Unternehmen hat zum ersten Mal eigene Mobilfunkfrequenzen ersteigert und wird damit zum vierten Netzbetreiber in Deutschland. Bislang hatte 1&1 Drillisch für seine Mobilfunkangebote die Netze der Konkurrenten gemietet. Beobachter hoffen, dass durch die neuen Wettbewerber die Preise sinken könnten. Das Geld, das die Unternehmen für die Frequenzen zahlen müssen, geht an den Bund. Bundesfinanzminister Olaf Scholz im ARD-Fernsehen.
Dieses Geld haben wir ganz klar vorgesehen für das, was wir jetzt erreichen müssen bei der Versorgung der Schulen mit digitalen Angeboten und für zum Beispiel bessere Breitbandversorgung auch in dünn besiedelten oder ländlichen Regionen.
Die Erlöse sollen also in die weitere Digitalisierung des Landes fließen.
Michael Herr berichtete, mit dem neuen 5G-Standard im Mobilfunk werden sich ganz neue Möglichkeiten eröffnen, vor allem für die Industrie, vielleicht aber auch für das vernetzte Zuhause, das Smart Home, das schon am Gang erkennt, welcher Bewohner gerade den Raum betritt und in welcher Stimmung dieser ist. Das System schaltet dann das passende Licht an, holt die richtige Musik aus dem Speicher, fährt die Jalousie nach oben, kocht einen Kaffee, was auch immer. Oder nicht ganz so ausgefeilt: Alexa, bestell mir 2 Paar Socken. Am nächsten Tag steht der Paketbote vor der Tür. All diese Systeme haben aber eines gemeinsam: um uns dienen zu können, beobachten sie uns, sie hören oder sehen uns. Das wollen sich die Ermittler von Polizei und Kriminalämtern zunutze machen, für die Verfolgung von Mördern oder Terroristen zum Beispiel. Darüber beraten gerade die Innenminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz in Kiel. Isabel Reifenrath berichtet.
Siri, wer hört mit?
Ich respektiere deine Privatsphäre und höre nur zu, wenn du mit mir sprichst. Auf der Apple-Website kannst du mehr darüber erfahren, wie Apple deine persönlichen Daten schützt.
Noch verspricht Siri, dass sie für sich behält, was man ihr erzählt. Aber in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche, sagt das Bundesinnenministerium, ist die Nutzung digitaler Spuren auch immer wichtiger für die Strafverfolgung. Sprecher Sören Schmidt sagte, die Innenministerkonferenz in Kiel werde der Einstieg in die Diskussion über die Nutzung der Daten von Sprachassistenten.
Aus unserer Sicht ist für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung ist sehr wichtig, dass in Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern auch auf diese Geräte gespeicherte Daten nicht verschlossen bleiben. Hinsichtlich der konkreten rechtlichen Fragestellung dauert eine Prüfung, welche Maßnahmen da genau erforderlich sind und wie das angegangen werden soll, noch an.
In der letzten Woche hieß es, die SPD-Innenminister hätten sich darauf geeinigt, den Vorstoß von Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote zu unterstützen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius aber sagte der dpa, er sei dagegen, die Daten von Alexa und Siri abzuhören. Er meinte, ein Blick nach China zeige, wohin der hemmungslose Gebrauch von Daten führen könne. Auch das Bundesinnenministerium räumte ein, dass es noch Bedenken gebe.
Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Bedenken. Aus unserer Sicht in erster Linie zunächst einmal, dass die Rechtsgrundlagen eben im Moment nicht dazu ausreichen, diese digitalen Spuren so verwertbar zu machen, wie die Ermittlungsbehörden sie benötigen, um eben bei Verbrechen oder Vergehen aufklären zu können. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Datenschutzbedenken zu berücksichtigen, die demgegenüber abgewogen werden müssen.
Alarm schlagen FDP, Linke und AfD. Die AfD findet, die Nutzung der Daten mache die Tür auf in Richtung gläserner Bürger. Ulla Jelpke von den Linken sagte, den Orwellschen Überwachungsfantasien der Innenminister müsse ein Riegel vorgeschoben werden. Sie warnt vor dem Gebrauch von Siri und Alexa, findet, vor Gericht hätten beide gar nichts verloren. Auch Benjamin Strasser von der FDP zweifelt daran, dass die Daten der Smart-Home-Geräte helfen können, um Terroristen festzunehmen.
Der Wunsch der Innenminister des Bundes und der Länder zeigt eine erschreckende Tendenz. Die Tendenz, auf privateste Kommunikation zuzugreifen, mit dem hehren Ziel der Terrorismusbekämpfung. Nur die Innenminister unterschätzen, dass Terroristen nicht blöde sind.
Das eigentliche Problem seien die Strukturen der Sicherheitsbehörden. Da wünscht sich Strasser Reformen. Der grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz kann verstehen, dass man heute moderne Ermittlungsmöglichkeiten braucht. Aber die Grenzen des Grundgesetzes dürfen laut ihm nicht überschritten werden. Die Regierung hätte es eh versäumt, die Unternehmen ausreichend zu regulieren.
Stattdessen reden wir jetzt davon, die Haushaltsgeräte in millionenfache Wanzen umzumodeln. Was wir tatsächlich brauchen, sind Rechtsstandards, Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Was ist ein sicherer Router?
Und was auch ein langfristig sicheres Handy sei. Auch Jens Zimmermann von der SPD hat das Gefühl, dass die Innenminister weit über das Ziel schießen, wenn technische Möglichkeiten geschaffen werden, um die Daten von Siri und Alexa abzugreifen. Dann, so Zimmermann, seien sie vor niemandem mehr sicher.
Isabel Reifenrath berichtete, und am Abend hatte ich Gelegenheit, mit Joanna Kotar zu sprechen. Sie ist digitalpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Bundestag. Ich habe sie gefragt, warum die AfD den Plan der Innenminister ablehnt.
Weil wir da wirklich orwellsche Verhältnisse sehen. Man hat dann die Wanze im Wohnzimmer. Ich kenne das, ich bin in Rumänien geboren, ich kenne das vom Ceausescu-Regime. Das ist ein Angriff auf die Freiheit, das ist ein Angriff auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ich sehe es nicht ein, dass wir auf der einen Seite den Datenschutz überregulieren, den DSGVO, und auf der anderen Seite möchte der Staat immer mehr Platz einräumen, immer mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die Bürger. Dafür habe ich überhaupt gar kein Verständnis. Wir leben in einer Demokratie und da zählt die Freiheit und für die treten wir ein.
Jetzt geht es ja ausdrücklich nicht um Alltagssituationen, in denen uns der Staat mittels der Televisoren à la George Orwell jederzeit überwachen soll. Es geht um Mord und Terror, um Menschenleben. Ich zitiere aus der Beschlussvorlage der Innenminister. Digitalen Spuren, heißt es da, kommt eine immer größere Bedeutung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen und terroristischen Bedrohungslagen zu, Zitat Ende. Wollen Sie als AfD diese Spuren bei schweren Straftaten ignorieren?
Nein, aber es ist ja immer dasselbe. Man erzählt uns immer von Seiten der Politik, dass man die Bürger nur etwas beschützen möchte. Die Freiheitsrechte werden immer geschliffen, indem man dem Bürger erzählt, dass man sie von einer Gefahr beschützen möchte. Und wenn man sagt, man möchte uns vor den Terroristen beschützen, Anis Amri wurde überwacht. Anis Amri war Polizei bekannt. Und er konnte trotzdem mit einem Lastwagen über den Weihnachtsmarkt fahren. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Überwachung. Wir brauchen einen Staat, der willens ist zu handeln, wenn tatsächlich gehandelt werden muss. Und wenn er die Wohnzimmer von den eigenen Bürgern besser überwachen möchte als die eigenen Grenzen, dann stimmt etwas in diesem Staat nicht.
Ja, lassen Sie uns bei der technischen Überwachung bleiben, weil das ein ganz spannendes Thema ist. Es soll ja immer ein Richter die Überwachung anordnen. Was ist daran falsch?
Ich habe da so meine Zweifel, ob die Richter tatsächlich das alles so lesen, verstehen, was sie da überwachen. Ein Richter soll ja auch Staatstrojaner. Nein, überhaupt nicht. Aber ein Richter soll ja auch zum Beispiel die Staatstrojaner freigeben, damit die Handys überwacht werden. Das wäre dann übrigens die Wanze, die man nicht im Wohnzimmer hat, sondern die Wanze, die man mit sich rumträgt. Und ein Richter hat nicht immer eine Technikahnung von dem, was er da tatsächlich freigibt. Also es klingt schön, Richtervorbehalt, und wenn man sich die Realität anguckt, viele Richter geben das einfach frei, ohne sich das wirklich anzugucken. Das hier ist tatsächlich ein Angriff auf die Freiheit der Bürger in diesem Land, und dem müssen wir uns entgegenstellen.
Aber dann wird doch Frau Kurter vielleicht andersrum ein Schuh draus, dass wir die Richter besser ausbilden.
Wir müssen nicht nur die Richter besser ausbilden, wir müssen auch die Beamten besser ausbilden, damit sie wissen, wann sie reagieren sollen, wann tatsächlich Handeln nötig ist, und die Behörden besser ausbilden und nicht anfangen, unbeschuldigte Bürger zu überwachen. Denn das ist es letztendlich. Wenn man anfängt, die Zugriff auf die Smart-Geräte der Bürger zu nehmen, dann weiß man nicht, wo hört das auf? Wo fängt die Überwachung tatsächlich an und wo hört das auf? Wir sehen es bei der Quellen-TKÜ. Also es hieß, da geht es auch nur um terroristische Gefahren. Mittlerweile geht man dazu über und sagt, okay, wir möchten die Quellen-TKÜ auch bei Einbrüchen einsetzen. Man gibt dem Staat einmal so einen kleinen Finger und dann nimmt er die ganze Hand, und irgendwann werden alle Bürger überwacht.
Naja, der Staat sind auch Sie. Sie sind demokratisch gewählte Abgeordnete im Bundestag. Damit repräsentieren Sie auch den Staat. Der Staat laufe der technischen Entwicklung hinterher, argumentiert zum Beispiel Bundesinnenminister Horst Seehofer. Will die AfD der Entwicklung hinterherlaufen, auch der technischen Entwicklung von Kriminellen und Terroristen?
Nein, aber wir sehen die Gefahren, die es gibt. Aber wir sehen auch, dass es schon jetzt und heute Möglichkeiten gibt, der Gefahren zu begegnen. Wenn wir sehen, dass alle islamistischen Terroristen, die Anschläge in Europa verübt haben, polizeibekannt waren und überwacht wurden, dann stellt sich nicht die Frage nach mehr Überwachung. Dann stellt sich uns die Frage nach dem Handeln. Und wir können das nicht immer sagen, es klingt immer gut, wir möchten Terroristen festnehmen, wir gehen kriegen Kapitalverbrechen vor, Kinderpornografie wird auch immer gern genommen. Das sind schlimme Straftaten. Natürlich muss man dagegen vorgehen. Aber wir haben heute schon die Mittel, um dagegen vorzugehen.
Man muss ja nicht das eine tun, um das andere zu lassen, Frau Kurter. Wir reden ja jetzt explizit über die technische Überwachung. Die geht nicht ausschließlich gegen ausländische, islamistische Terroristen, sondern insgesamt gegen Straftäter, ohne Unterschiede zu machen. Also noch einmal die Frage, warum ist das ein Fehler, wenn die Technik der Polizei mit der Technik unseres Alltages mitgeht, oder soll die Polizei bei der Telefonüberwachung stehen bleiben?
Mir geht es darum, dass sich das, was Innenminister Seehofer im Moment fordert, wirklich in ein Muster einträgt. Also wir haben hier die Forderung, jetzt Alexa, Siri und smarte Geräte zu überwachen. Wir haben die Forderung, Zugriffe auf die Messenger-Dienste zu nehmen. Wir haben die Forderung von Online-Durchsuchungen bei Journalisten, die jetzt bei der Harmonisierung des Verfassungsschutzgesetzes kommen soll. Wir haben den Staatstrojaner. Wir haben im Internet den Angriff auf die Meinungsfreiheit, den NetzDG-Uploadfilter etc. Das ist alles ein Muster, das sich abzeichnet, dass der Staat gegen das Netz, gegen die Freiheit der Bürger vorgeht, und dem stelle ich mich vehement entgegen.
Der große Lauschangriff ist über 20 Jahre her. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch. Inzwischen holen sich viele Menschen die Wanzen dann sozusagen freiwillig nach Hause, bei denen dann die Mitarbeiter zum Beispiel von Amazon in den USA bereits teils mithören und sogar mitschreiben, wie berichtet wird. Müssen wir uns am Ende nicht viel mehr über solche Mithörer Sorgen machen, als um richterlich beauftragte Polizisten in Einzelfällen?
Wir müssen uns um beide Sachen Sorgen machen. Natürlich, und das sollte jeder Bürger wissen, was es bedeutet, sich eine Alexa oder eine Siri nach Hause zu holen, dass da Behörden, nicht Behörden, sondern Firmen in Amerika mithören. Das ist aber allgemein bekannt. Wenn die Bürger sich dafür entscheiden, diese Geräte trotzdem ins Haus zu holen, müssen sie wissen, was sie damit tun.
Wie könnte denn aus Ihrer Sicht ein Kompromiss aussehen, damit auch Ermittler diese Technik mitnutzen können?
Also wie gesagt, ich habe ein Problem damit, die Unverletzlichkeit der Wohnung anzugreifen. Und eine Alexa und ein Siri, die ständig mithören und alles aufzeichnen, und danach muss man es den Behörden übergeben, da habe ich ein Problem mit.
Also Überwachungsgeräte installieren zu lassen, Stichwort großer Lauschangriff, das geht, aber vorhandene Wanzen zu nutzen, das geht nicht.
Nein, wir brauchen mehr Privatheit. dafür zähle ich massiv ein. Wir brauchen mehr Privatheit, wir brauchen Transparenz, wir brauchen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der Staat darf sich nicht die Freiheit nehmen, auf alle möglichen Daten der Bürger zuzugreifen. Wir brauchen sichere Vorgaben, wir brauchen sichere Geräte. Uns wird schon seit Jahren ein IT 2.0-Sicherungsgesetz versprochen. Auch das kommt nicht. Auch das wird uns immer wieder gesagt, es kommt. Wir warten darauf, dass es kommt, um zu sehen, was da drin steht. Aber solange wir hier keine Transparenz schaffen, solange wir den Bürgern nicht sagen, was sie tatsächlich erwartet, solange wir die Bürger nicht schützen, auch vor unrechtmäßigen Zugriffen, solange werden wir uns den Plänen, die im Moment im Raum stehen, entgegenstellen.
Joanna Kota ist digitalpolitische Sprecherin der AfD im Bundestag. Ich bedanke mich für das Gespräch. Kann AKK Kanzlerin? Daran zweifeln inzwischen so einige in der CDU und bringen sich schon selbst in Stellung. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum Beispiel. Doch die Kritiker verstummen alsbald oder vielmehr sie werden verstummt, denn die anderen in der Partei erklären die Debatte kurzerhand für beendet. Volker Findhammer aus Berlin.
Es hat ein wenig den Anschein, als wäre da ein Thema über das Pfingstwochenende über die Union hinausgewachsen, weshalb man heute allerorten das große Zurückrudern hören konnte.
Jetzt brauchen Sie die Überschrift, Bosbach kritisiert seine Parteivorsitzende und das werde ich nicht liefern.
So der langjährige CDU-Innenpolitiker und geübte Merkel-Kritiker Wolfgang Bosbach am Morgen im Deutschlandfunk, der auch nicht zu den größten Unterstützern von Annegret Kramp-Karrenbauer gehört, sondern gerne Friedrich Merz an der Spitze der Union gesehen hätte. Nicht anders aber klang Tobias Hans, der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer im Amt des Ministerpräsidenten des Saarlands in der ARD.
Also wir müssen jetzt mal vor allem noch mal den Panikmodus ausschalten und aufhören, wild umherzulaufen und Personaldebatten zu führen.
Und der dritte im Bunde war Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem selbst Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nachgesagt werden. CDU und CSU würden sich vor der nächsten Bundestagswahl auf einen Kandidaten einigen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vorher gäbe es keinen Bedarf, diese Frage zu klären. Und selbst Friedrich Merz, der in der K-Frage für die Konservativen in der Union eine wichtige Rolle spielt, legt im Gespräch mit dem SWR noch einmal nach, nachdem er gestern schon bei einer Buchvorstellung in Köln die Debatte als irre abgelehnt hatte.
Auch nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ich verstehe die Diskussion nicht. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendeine Entscheidung zu treffen.
Natürlich ist bei der Debatte auch ein gutes Stück mediale Eigendynamik dabei. Kein CDU-Politiker kann sich der Journalistenfrage entziehen, ob die K-Frage für sie oder ihn derzeit Gewicht hat und ob es da tatsächlich Klärungsbedarf gibt. Aber klar ist auf der anderen Seite auch, die Verunsicherungen, etwa durch die schlechten Wahlergebnisse, die mehrfach ungeschickten Reaktionen auf die Kritiker, wie der Umgang mit den YouTubern, sind hausgemacht und rufen nicht nur in der Werteunion die Kritiker auf den Plan, die seit dem knappen Ausgang der Vorsitzendenwahl im vergangenen Dezember doch noch auf einen Wechsel, zumindest in der K-Frage, hoffen. Deshalb kehrt trotz aller Beteuerung auch keine wirkliche Ruhe ein. Auch über das weitere Verfahren nicht. So sprach sich der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, heute erneut dafür aus, die Parteimitglieder über den nächsten Kanzlerkandidaten von CDU und CSU abstimmen zu lassen. Eine Entscheidung dieser Tragweite sollte nicht im kleinen Kreis ausgekungelt werden, sagte er der Passauer Neuen Presse. Da sollten die Mitglieder einbezogen werden. In dieser Frage hält selbst Wunschkandidat Friedrich Merz dagegen.
Weil ich der Meinung bin, dass Parlamente in der repräsentativen Demokratie eine Aufgabe haben, Entscheidungen zu treffen. Und das Gleiche gilt für Parteivorstände und Delegiertenparteitage. Und bei dieser Meinung bleibe ich.
Unterdessen scheint die Debatte auch bei den politischen Kontrahenten auf Wohlgefallen zu stoßen, als Möglichkeit, die Unübersichtlichkeit in der Union noch zu vergrößern. Wenn er wählen dürfte, dann würde ihm weder AKK noch Friedrich Merz einfallen, sondern Jens Spahn, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki der Augsburger Allgemeinen, um dann der CDU-Chefin noch einen mitzugeben. Deren persönliche Performance spreche nicht gerade dafür, dass sie die richtige Kanzlerkandidatin für die Union sei. So schnell wird die CDU diese Debatte offenbar nicht wieder los.
Volker Findhammer. Wir kommen ins Ausland und blicken nach Hongkong, als Prinz Charles 1997 dort seine Abschiedsrede hielt, den Union Jack einholte und die Kolonie in die von China verwaltete Autonomie übergab, war bereits klar, Hongkong würde nicht mehr so sein, wie es einmal war. Aber Peking sollte seine Mühen haben, dort den eigenen Einfluss geltend zu machen. So segelte der britische Thronfolger damals auf der königlichen Yacht mitternächtlich von dannen und überließ den Stadtstaat seiner Zukunft. Und die besteht heute aus heftigen Protesten. Ein Dorn in den Augen Pekings. Markus Pfalzgraf.
Ja, keine Auslieferungen nach China, rufen sie. Und Carrie Lam tritt zurück. Es sind vor allem junge Menschen, die hier im Regierungsviertel von Hongkong protestieren. Einer von ihnen ist Jimmy Pang Qiming. So viele junge Menschen, das gibt mir das Gefühl, dass es noch Hoffnung gibt. Sie werden nicht aufgeben. Für sie ist Hongkong die Heimat, die sind sie nicht bereit aufzugeben. Zurückweichen will auch die Regierungschefin nicht. Zu einer ähnlichen Zeit gibt sie einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Hongkong ein Interview. Carrie Lam sagt darin: Im Moment mache ich mir Sorgen, das macht mich traurig. Und zwar, weil ich so viele junge Leute sehe, die diese Aktionen machen. Hongkong war aber immer ein Ort des zivilisierten Friedens und der Vernunft. Schon gegen die Demonstrationen, Streiks und Blockaden hatte sich die Regierungschefin ausgesprochen. Doch dann eskalierte auch noch die Gewalt. Auch diese Bilder gehen über den Sender. Demonstrierende versuchen Barrikaden zu durchbrechen, werfen Gegenstände. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. An anderen Orten auch Tränengas und Schlagstöcke. Doch trotz aller Konflikte hält die Regierung an dem umstrittenen Gesetz fest, auch wenn die Debatte im Parlament heute abgesagt wurde. Die Regierungschefin bleibt dabei. Keine Frage, dass dieses Gesetz kontrovers ist. Erklärungen und Kommunikation sind hilfreich, aber sie können wohl niemals komplett die Ängste und Befürchtungen oder den Streit beenden. Und dieser Streit, der spitzt sich zu an diesem Tag in Hongkong. Jimmy Pang, der junge Demonstrant im Regierungsviertel, sagt, er habe auch mehrmals Tränengas abbekommen. Aber die Jugendlichen seien trotzdem geblieben. Die junge Generation komme wieder. Unter diesen Umständen übt Regierungschefin Carrie Lam Gewalt gegen junge Leute aus. Sie errichtet eine Diktatur, ohne Dialog, ohne Prinzipien. Fürs Erste haben die Demonstrierenden einen Teilerfolg verbucht. Die Frage ist nur, zu welchem Preis und wie es mit dem Gesetz in den nächsten Tagen weitergeht.
Markus Pfalzgraf über die Proteste in Hongkong. Und viele junge Menschen sind es auch, die in Russland auf die Straßen gehen. In Moskau und an anderen Orten feiern sie den Journalisten Ivan Golunow wie einen Helden. Seine Freilassung aus der aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Haft. Es scheint sich was zu bewegen in Russland und doch greifen heute wieder die alten Mechanismen. Demonstranten werden festgenommen und auch hier sind die Gründe oft nicht nachvollziehbar, wie unser Korrespondent Tirko Gries berichtet.
Die Festnahmen laufen meist nach diesem Muster ab. Kleine Stoßtrupps der Polizei oder Sondereinsatzkräfte laufen in die Menge und nehmen gezielt vor allem Männer fest. Oder auch Frauen, wenn sie etwa ein T-Shirt tragen, mit dessen Aufschrift sie Solidarität mit dem freigelassenen Journalisten Ivan Golunow zeigen. Was geschieht, beobachtet Pavel Kanigin, Journalist der unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta. Ich sehe, dass die Polizei sehr hart agiert, nicht im Verhältnis zur Bedrohung. Überhaupt sehe ich keine Bedrohung von Seiten der Leute. Ich sehe eine Bedrohung von Seiten der Polizei. Zeitweise verschwinden praktisch minütlich Demonstranten in bereitstehenden Polizeitransportern. Teilweise spielen sich Szenen wie diese ab. Eine Demonstrantin schaut aus einem Transporter durch dessen kleines vergittertes Fenster. Jekaterina Ignatova, vielleicht Mitte 20. Sie trage ein T-Shirt mit der Aufschrift: Was erschafft ihr, ihr Teufel? Das sei der Grund, weshalb sie festgenommen worden sei. Mit ihr befänden sich noch vier weitere Demonstranten im Transporter. Wir sind heute gekommen, um unsere Solidarität zu zeigen, sagt sie kurz. Beistehende reichen ihr Wasser. Im Unterschied zu den kleinen Süßigkeiten passt die Flasche aber nicht durch die Gitterstäbe. Etliche Festgenommene werden auf Grundlage eines Paragraphen belangt, der es verbietet, andere Fußgänger bei ihrem Gang durch die Stadt zu stören. Dafür können sie nun 48 Stunden lang festgehalten werden. Es droht eine Arreststrafe von bis zu 15 Tagen oder eine Geldstrafe. Nur vereinzelt werden die Demonstranten laut, wie hier, als sich eine erboste Frau lange mit Polizisten streitet. Die lebten auf Kosten der Steuerzahler, die sie ihrerseits nun festnehmen, schimpft sie. Die Polizisten lassen sie gewähren. Fast nirgends sind Plakate zu sehen, fast keine Sprechchöre zu hören. Es ist, als wollten die Menschen einfach durch ihre Präsenz ihre Haltung zeigen. Die Demonstration war von den Moskauer Behörden nicht genehmigt worden. So eine Genehmigung für Plätze im Zentrum der Hauptstadt ist für Regimekritiker aber ohnehin fast nie zu bekommen. Das hier ist ein Feiertag, sagt Irina, 56 Jahre alt. Sie spielt auf den heutigen Feiertag an, den Tag Russlands. Alle, denen Russland teuer ist, das heutige und das morgige, die sind hier. Neben ihr steht Daria, 18 Jahre alt. Ich hatte Angst, hierher zu kommen, aber hier dann zu stehen, macht mir keine Angst, wenn um dich herum so viele Leute stehen. Es gibt Leute, die keine Angst haben, auf die Straße zu gehen. Und noch viel mehr haben zwar Angst, sind aber überhaupt nicht damit einverstanden, was geschieht. Daria meint, wie etliche andere Angesprochene, die Beschneidung der Meinungsfreiheit, die geringen Chancen für viele junge, kluge Köpfe, die Selbstbedienungsmentalität der Mächtigen. Hinter der jungen Frau wird gerade wieder ein Demonstrant abgeführt, die zupackenden Hände der Polizisten an seinen Armen. Ivan Galunov, der gestern freigelassene Journalist, hatte explizit nicht zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen. Zuvor hatte es gestern Verhandlungen zwischen den Initiatoren der Demonstration und den städtischen Behörden gegeben, die letztlich ergebnislos verliefen.
Aus Moskau, Tilko Gries, um 23:36. Polizisten sollen Munition des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern beiseite geschafft und sie einem Mann mit Kontakten in die sogenannte Prepper-Szene überlassen haben. Silke Hasselmann.
Heute Morgen teilte die Schweriner Staatsanwaltschaft in einer ungewöhnlich ausführlichen Presseerklärung mit, dass es sich bei den Festgenommenen um ein aktives Mitglied des Spezialeinsatzkommandos SEK und um drei ehemalige SEK-Mitglieder handelt. Von ihnen arbeiten zwei derzeit an anderer Stelle in der Landespolizei, der dritte sei mittlerweile aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Wenig später erklärte Innenminister Lorenz Cafier, CDU, er sei, Zitat, zutiefst erschüttert und fassungslos darüber, dass ausgerechnet Beamte des SEK, die ein besonderes Vertrauen genießen, Zitat, offensichtlich schwer gegen Dienstpflichten und Gesetze verstoßen hätten, Zitat Ende. Die Schweriner Staatsanwaltschaft betonte am Ende ihrer Mitteilung wie stets, dass die Unschuldsvermutung gelte. Doch aus Sicht der Anklagebehörde hat die eigens dafür gebildete und innerhalb des Landeskriminalamtes streng abgeschottete siebenköpfige Ermittlergruppe hinreichend Material gesammelt, um schwere strafrechtliche Vorwürfe zu rechtfertigen. Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Betrug, Verstoß gegen das Waffengesetz. So sollen sich drei der jetzt beschuldigten Polizeibeamten seit mindestens April 2012 Munition aus Beständen des Landeskriminalamtes beschafft und diese an den vierten Festgenommenen weitergegeben haben. Der wiederum soll Kontakt zur sogenannten Prepper-Szene haben, deren Wurzeln in den USA liegen. Für gewöhnlich bezeichnen sich Menschen als Prepper, die sich für den Fall von Naturkatastrophen oder Chaos durch politische Krisen gut vorbereitet wissen wollen, auf Englisch to be prepared. Doch die jetzigen Ermittlungen der Schweriner Staatsanwaltschaft gründen sich auf Erkenntnisse aus einem Ermittlungsverfahren, das der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Zusammenhang mit der sogenannten Prepper-Szene durchführte. Wie lange die vier Festgenommenen in Untersuchungshaft bleiben müssen, ist unklar. Noch hat der Haftrichter darüber nicht entschieden.
Die italienische Regierung will mit einem umstrittenen Dekret Hilfsorganisationen für die Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer bestrafen. Tassilo Forchhammer.
Kapitäne, Eigentümer und Betreiber von privaten Rettungsschiffen, die trotz eines Verbots in italienische Hoheitsgewässer eindringen, müssten mit Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro rechnen. Schiffe, die wiederholt gegen den Erlass verstoßen, würden beschlagnahmt, so Innenminister Salvini, der durch das Dekret mehr Macht bekommen soll. Sofern das Parlament zustimmt, kann der Rechtsaußenpolitiker künftig selbst Einfahrverbote für italienische Häfen aussprechen. Bisher lag die Zuständigkeit bei Verkehrsminister Toninelli von der geschwächten Fünf-Sterne-Bewegung. Die Vereinten Nationen hatten den Plan kritisiert, weil dadurch Hilfsorganisationen kriminalisiert würden. Matteo Salvini sprach dagegen von einem Schritt vorwärts für die Sicherheit des Landes. Schon in der Vergangenheit hatte der Innenminister mehrfach versucht, Schiffe mit geretteten Migranten von der Einfahrt in italienische Häfen abzuhalten. Darüber hinaus enthält das Dekret noch weitere Regelungen, die mit der Seenotrettung auf dem Mittelmeer nichts zu tun haben, darunter Strafverschärfungen bei Angriffen gegen Sicherheitskräfte und ein Vermummungsverbot für Demonstranten, das mit der Androhung von bis zu 3 Jahren Gefängnis durchgesetzt werden soll.
Houthi-Rebellen aus dem Jemen haben offenbar einen Flughafen in Saudi-Arabien angegriffen. Carsten Kühntop.
Die Houthi-Rebellen gaben an, sie hätten einen Marschflugkörper auf den Flughafen von Abha gesteuert. Die von den Saudis geführte Militärkoalition sprach lediglich von neuen speziellen Waffen, die die Houthis erhalten hätten. Der Angriff zeige, dass der Iran auch weiterhin den, so wörtlich, grenzüberschreitenden Terrorismus der Houthis unterstütze. Die Koalition kündigte eine entschiedene Antwort an. In der Vergangenheit haben die Houthis Saudi-Arabien unzählige Male angegriffen, häufig mit Drohnen und Raketen. Meistens richteten sie damit aber lediglich Sachschaden an. Häufig konnten die Geschosse von der Luftabwehr abgefangen werden. In der Golfregion sind die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und ihren jeweiligen Verbündeten seit Wochen hoch. Der Jemen ist einer der Schauplätze, auf dem die beiden großen regionalen Rivalen um Macht und Einfluss ringen. Der Konflikt dort ist deshalb auch zu einem Stellvertreterkrieg geworden. Er hat eine beispiellos große humanitäre Katastrophe im Jemen ausgelöst.
Bei der FIFA-Frauenfußball-WM hat Deutschland gegen Spanien 1:0 gewonnen. Jakob Rüger.
Das 1:0 in Valenciennes war hart erkämpft. Mittelfeldspielerin Sarah Debritz musste einmal tief durchatmen.
Heute kann man wirklich von einem absoluten Willenssieg sprechen. Jeder hat wirklich alles gegeben, ist gerannt, hat gekämpft. Es war kein schönes Fußballspiel von uns.
Denn vor allem die deutsche Abwehr um Sarah Dorsun spürte den spanischen Druck.
Die haben uns ja zum Teil mit 3 Stürmerinnen angelaufen. Und wir wissen auch, wenn wir den Ball in der letzten Reihe verlieren oder im Spielaufbau, dass die dann doch eine andere Qualität haben als China. Das hat man im Spiel gesehen.
Ein ums andere Mal wurde es gefährlich im deutschen Strafraum. Doch mit viel Einsatz und Glück stand die Null. Bezeichnend dann das erlösende Tor in der 43. Minute. Purer Wille von Sarah Debritz.
Sie kommt in der Mitte, es poppt, die köpft und gehalten. Aber nicht gut genug geklärt oder grätscht ihn Debritz ins Tor. Und das Tor zählt!
Ja, ich habe darauf spekuliert, dass der Ball noch im Spiel bleibt und bin dann einfach auf den Ball gegangen, habe versucht, ihn irgendwie über die Linie zu drücken und ist mir glücklicherweise gelungen.
Im zweiten Durchgang bekamen die DFB-Frauen endlich Zugriff auf das Spiel und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Für Julia Gwin zählte am Ende nur das Ergebnis.
Was eben zählt, sind einfach die 3 Punkte dann auf dem Konto. Und auch wenn es nicht das schönste Spiel war, wichtig ist einfach, dass wir die 6 Punkte jetzt auf dem Konto haben und so ins nächste Spiel starten können.
Gegen Südafrika im letzten WM-Vorrundenspiel reicht nun schon ein Unentschieden, um definitiv Gruppensieger zu werden.
Wir kommen zur Wirtschaft, zum Blick an die Börse und den hat Klaus-Rainer Jackisch für uns.
Die New Yorker Investmentbank Morgan Stanley malt ein düsteres Bild. Sollte es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu keiner Einigung kommen, drohe der Weltwirtschaft innerhalb von 3 Quartalen die Rezession und den Aktienmärkten der Absturz. Sorgen, dass genau dies passiert, waren heute auch an der Frankfurter Börse spürbar, denn die Atmosphäre zwischen beiden Ländern ist mittlerweile völlig vergiftet. US-Präsident Donald Trump drohte seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping, er werde die Zölle gegen die Volksrepublik noch einmal verschärfen, würde sich Xi nicht mit ihm verabreden. Trump will ein Spitzentreffen der beiden Politiker auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka Ende des Monats, um dort eine Lösung für den Streit zu finden. Doch auf Drohungen reagiert Peking in der Regel nur mit Verachtung. Sorgen machen den Anlegern auch die jüngsten Attacken Trumps auf die US-Notenbank. Die Gouverneure dort hätten alle keine Ahnung, twitterte der Präsident. Trump will erreichen, dass die Fed die Zinsen senkt, doch die Währungshüter wollen sich nicht noch mehr unter Druck setzen lassen. Die heftige Kritik des Präsidenten untergräbt zunehmend die Unabhängigkeit der Notenbank und darauf reagieren Investoren höchst sensibel. Dementsprechend gab der deutsche Aktienindex heute nach, verlor 40 Punkte und schloss mit 12.115 Punkten. Unter den Einzelwerten stachen die Papiere des Medienunternehmens Axel Springer hervor. Der US-Investor KKR steigt bei der Gruppe ein, zu der unter anderem die Bild-Zeitung und die Tageszeitung Die Welt gehören. Der Kurs des Papiers zog daraufhin um rund 11% an.
Und der Dow Jones Index in New York gab um 0,17% nach und schloss mit 26.004 Punkten. In Bremen haben sie begonnen, die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und Linkspartei. Damit rückt es näher, das Ziel der Sozialdemokraten weiter, den Bürgermeister zu stellen. Obwohl die Partei ja bei den Wahlen erstmals seit über 70 Jahren auf Platz 2 gerutscht ist. unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager.
Sichtlich gelöst tritt der regierende Bürgermeister Carsten Sieling, SPD, nach der ersten Verhandlungsrunde gemeinsam mit seinen Verhandlungspartnerinnen Maike Schäfer von den Grünen und Christina Vogt von den Linken vor die Presse. Er spricht von konstruktiven und intensiven Gesprächen. Sie hätten sich
sehr konzentriert und schnell dem Entscheidenden gewidmet, den entscheidenden Grundlagen für die Zusammenarbeit, nämlich den finanziellen Rahmenbedingungen, und haben darüber eine sehr ernsthafte, sehr realistische Beratung geführt.
Dabei sei es heute noch nicht um den neuen Haushalt gegangen. Auch konkrete Zahlen wollten die drei Verhandlungspartner keine nennen. Der genaue Finanzrahmen soll in einer kleineren Arbeitsgruppe erarbeitet werden. Die Finanzpolitik wird aber eine der größten Hürden der anstehenden Verhandlungen sein. Zwar hat die Linkspartei in den Sondierungsgesprächen offenbar zugesagt, dass sie die Schuldenbremse akzeptieren wird. Die Frage bleibt aber, wie weit die Linken den Finanzrahmen werden lockern können. Für die Grünen kommt eine Neuverschuldung nicht in Frage. Der linken Spitzenkandidatin Christina Vogt geht es bei diesen Verhandlungen aber nicht allein um inhaltliche Aspekte.
Wir haben ja gesagt, wir wollen Politikwechsel und Aufbruch und nicht einfach so weiter so wursteln. Von daher wird das natürlich in Arbeitsgruppen abzuklopfen sein. Und auch tatsächlich mit konkreten Schritten, wann welche Prozesse eingeleitet werden.
Ressortzuschnitte und deren Verteilung wollen die Parteien im laufenden Gespräch verhandeln. Über Personalien sollen dann die jeweiligen Parteitage abstimmen. Wenn der rot-grün-rote Koalitionsvertrag zustande kommt, dann wird Bremen das erste westdeutsche Bundesland mit der Linken in der Regierung sein. Christina Vogt von der Bremer Linken will sich davon aber nicht unter Druck setzen lassen.
Ja, natürlich wird das bundespolitisch beobachtet, aber ehrlich gesagt geht es uns darum, irgendwie Lösungen zu finden, wie wir unser Bundesland voranbringen. Und da sind die Spekulationen oder die Hoffnungen oder die Irritationen auf Bundesebene für uns erstmal zweitrangig.
In knapp 3 Wochen soll der Koalitionsvertrag fertig sein. Dann werden die Mitglieder oder Delegierten der 3 Parteien über ihn abstimmen. Eine endgültige Entscheidung gibt es wahrscheinlich Mitte Juli.
Aus Bremen Felicitas Böselager. Ein paar Klicks im Internet, die Schuhe sehen schick aus, aber werden sie auch passen? Ausprobieren kann man sie ja nicht, im Netz. Also gleich 3 Paar davon bestellen in verschiedenen Größen. Eine davon wird dann schon irgendwie passen und die anderen, die gehen dann kostenlos zurück. Kein Porto und volle Erstattung, sehr bequem. Doch diese Retouren sind für die Händler sehr aufwendig. Einige dieser Rücksendungen werden deshalb nicht weiterverkauft, sondern vernichtet. Irrsinn nennt das die Bundesumweltministerin und will die Vernichtung verhindern. Vielleicht sollten wir aber auch selbst noch einmal über unser Kaufverhalten nachdenken. Aus Berlin Nadine Lindner.
Der Weg könnte über eine Änderung im Kreislaufwirtschaftsgesetz führen. Es ist das zentrale Bundesgesetz, das das Abfallrecht regelt und zum Beispiel über Recycling natürliche Ressourcen schonen will. Einen zweiten Ansatzpunkt, die Vernichtung von Retouren zu vermeiden, sieht das Umweltministerium in einer Umsatzsteuerbefreiung für zurückgesandte Neuwaren, die als Sachspenden weitergegeben werden. Auch das werde geprüft. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hatte die Diskussion am Wochenende mit einem Interview in der Berliner Morgenpost losgetreten. Es sei eine Perversion der Wegwerfgesellschaft, wenn retournierte Ware vernichtet und nicht weiterverkauft werde. In der ARD forderte Göring-Eckardt nun mehr Transparenz und verlässliche Zahlen zum Onlinehandel. Vertreter des Onlinehandels wehren sich gegen Vorwürfe, dass neuwertige Waren leichtfertig weggeworfen werden. Das verkenne die Realität, sagte der Präsident des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel, Gero Forchheim, dem MDR.
Wie viel dann halt hinterher von den Retouren wieder ins Hauptlager reinkommen kann, ist sehr unterschiedlich. Es ist so, dass dort durchaus aber Werte um die 80% realistisch sind, die aufgearbeitet werden. Ich weiß, dass viele Unternehmen dort massiv auch investieren, dass beispielsweise gereinigt wird, repariert wird, dass neue Kartonagen besorgt werden. Ware will niemand wegwerfen, aus ökologischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen.
In Deutschland werden pro Jahr etwa 280 Millionen Pakete von den Kunden zurückgeschickt, laut Uni Bamberg. Das ist, so schätzt es der Branchenverband Bitkom, etwa jedes 8. Paket. Allerdings gibt es unterschiedliche Zahlen zum Weiterverkauf von Retouren als A-Ware. Sie liegen zwischen 80% und 92%. Vor allem bei Kleidung, die retourniert werde, gebe es Verschwendung. Hier wird fast jeder 2. Artikel zurückgeschickt. Michael Theurer, Fraktionsvize der FDP, will aber keine neuen Verbote.
Denn das führt nicht zu mehr Umweltschutz, sondern vor allen Dingen zu mehr Bürokratie. Wir sehen schon den Handel gefordert, allerdings nicht nur den Onlinehandel, sondern den gesamten Handel. Retouren gibt es ja schon lange und leider werden viele vernichtet. Wir setzen auf eine Selbstverpflichtung, aber vor allen Dingen auch auf den Verbraucher, der eben nicht gebrauchte Gegenstände zurückschicken sollte.
So Theurer gestern in der ARD. Es bringe nichts, bei den Händlern auf Freiwilligkeit zu setzen, sagt dagegen die Grüne Göring Eckardt. Das Problem dürfe nicht einfach dem Kunden aufgebürdet werden.
Soweit Nadine Lindner. Sie steht wie kaum eine andere für die Gräueltaten der Nazis im Dritten Reich, das jüdische Mädchen Anne Frank. Geflohen, verraten und ermordet. Ihr Tagebuch hilft bis heute Generationen von Kindern, das Geschehen von damals mit ihren Augen zu sehen. Heute wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. Ihre Freundin Hanna Goslar hat den Holocaust überlebt und Anne zum letzten Mal im Konzentrationslager gesehen. Benjamin Hammer.
Ein Wiedersehen zwischen zwei Freundinnen. An einem Ort, an den sie die Nationalsozialisten verschleppt haben. Ein Ort, der rein gar nichts mit ihrer zunächst unbeschwerten Kindheit in Amsterdam zu tun hat. Ein Ort des Schreckens. Das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Es ist 1945. Hanna Pick-Goslar ist 16 Jahre alt und trifft ihre Kindheitsfreundin Anne Frank. Später erinnert sich Goslar.
Anfang Februar sagt mir jemand, deine Freundin Anne Frank ist hier nebenan in dem Lager. Und ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Wo habe ich gedacht, ist Anne? In der Schweiz, bei ihrer Oma. Und jetzt soll sie hier im Lager sein und es geht ihr noch schlechter wie mir. Und da stehe ich da 5 Minuten oder so ganz kurz und warte, kalt, Regen, ekelhaft, Angst. Und dann höre ich, jemand ruft mich. Und es war nicht das kleine, vorlaute Mädchen, das ich aus Amsterdam kannte. Es war wirklich ein gebrochenes Mädchen.
Hanna Pick-Goslar wird wie Anne Frank in Deutschland geboren. Und wie die Franks muss auch ihre Familie nach Amsterdam fliehen, weil sie jüdisch ist. In den Niederlanden sind die Familien Frank und Goslar zunächst sicher. In den 1930er Jahren treffen sich Hanna und Anne dort zum ersten Mal. Es ist der Beginn einer Freundschaft.
Gleich am Anfang, wir kamen nach Amsterdam und wohnten am Merwedeplein. Und meine Mutter nimmt mich zum Einkaufen und trifft eine andere Flüchtlingsfrau mit einem kleinen Mädchen an der Hand, die ein halbes Jahr jünger war als ich. Man sprach auf Deutsch, denn keiner konnte Holländisch. Und so haben wir uns sofort die erste Woche kennengelernt.
1940 werden Hanna und Anne, die mit ihren Familien aus Deutschland geflohen waren, gewissermaßen eingeholt. Die Nationalsozialisten besetzen die Niederlande und setzen später auch dort ihre antisemitischen Gesetze um.
Wir mussten also alle einen gelben Stern tragen. Wir mussten unsere Schule verlassen. Und wir durften nicht mehr mit der Tram, nicht mehr mit dem Bus, nicht mehr mit der Eisenbahn, nicht mit einem Schiff, nicht mehr mit dem Rad. In Amsterdam geht alles mit Fahrrädern. Wir durften nicht mehr in ein Schwimmbad, wir durften nicht, nichts, was Freude macht im Leben, war erlaubt. Sogar wenn man sich auf eine Bank setzen wollte in einem Park, stand dran, Hunden und Juden unerwünscht. Und die Deutschen machten Listen, die SS-Leute, und fingen an, ganze Familien abzuholen, so ab November, Dezember 1942.
Anne Franks Familie lässt verbreiten, dass sie sich in Sicherheit gebracht hat, in die Schweiz. Auch Hanna Goslar glaubt das. Aber es stimmt nicht. Die Franks verstecken sich in Amsterdam und werden im Sommer 1944 verhaftet. Hanna Goslar wird bereits ein Jahr früher deportiert. Von der Familie Goslar überleben nur Hanna und ihre kleine Schwester den Holocaust. Nach 14 Monaten in Bergen-Belsen. Hanna Goslar wandert später nach Israel aus, wo sie bis heute lebt. Sie ist mittlerweile 90 Jahre alt, hat viele Kinder und Enkelkinder. Einen großen Teil ihres Lebens hat sie in Israel und Deutschland Jugendliche getroffen. Sie hat ihnen von den Schrecken des Nationalsozialismus erzählt und von ihrer Freundin Anne Frank.
Weil ich gelebt habe und Anne nicht, wollte ich über Anne erzählen. Die Welt muss wissen, was passiert ist, damit man es eben eventuell verhüten kann. Das ist mir wichtig.
Wie recht sie hat. Wir kommen zu unserer Presseschau mit meinem Kollegen Khaled Naha.
Italiens Innenminister Salvini hat ein Dekret erlassen, mit dem er Hilfsorganisationen für die Rettung von Menschen auf dem Mittelmeer bestrafen will. Eine Geldstrafe kann demnach bis zu 50.000 Euro betragen. Die Kritik in den Zeitungen daran ist groß. Die oberhessische Presse aus Marburg schreibt: Das Dekret, das Salvini als Schritt vorwärts für die Sicherheit dieses Landes bezeichnet, ist in Wirklichkeit ein weiterer drastischer Schritt zurück ins düstere Mittelalter. Niemand ist sicherer in Italien, weil der Kapitän eines privaten Seenotrettungsschiffs zu einer Geldstrafe verdonnert wird. Dass Seenotrettung kein Verbrechen, sondern humanitäre Verpflichtung ist, muss die europäische Politik übrigens nicht nur den Italienern beibringen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder beklagt: Studien gehen davon aus, dass es keinen wesentlichen Zusammenhang zwischen privater Rettung und Zahl der Überfahrten gibt. Doch für Italien spielt das keine Rolle. Auch nicht, dass die Zahl der Ankömmlinge im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte zurückgegangen ist. Stattdessen wächst die Drohkulisse auf Menschen, die nichts anderes wollen, als Mitmenschen nicht beim Sterben zuzusehen. Solange die europäischen Staaten keine Lösung finden, wird Italien die zivile Rettung behindern und auf Menschenleben ein Preisschild kleben. Die neue Osnabrücker Zeitung schlussfolgert: Wer Menschenrettung auch nur in die Nähe einer Straftat rückt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, es mit dem europäischen Wertekanon nicht mehr allzu genau zu nehmen. Das geplante Dekret ist aber auch ein Indiz dafür, dass es der EU immer noch nicht gelungen ist, jene Länder ausreichend zu entlasten, in denen am meisten Flüchtlinge anlanden. Ganz zu schweigen vom anhaltenden Fehlen einer effektiven europaweiten Flüchtlingspolitik, die Grenzschutz, Umverteilung, Integration und Abschiebung sinnvoll und konsequent miteinander verbindet. Ein innenpolitisches Thema in den Zeitungen bleibt der derzeitige Erfolg der Grünen und die Verhandlungen für eine rot-grün-rote Koalition in Bremen. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg rät den Grünen zur Demut. Ein Grund, die nachhaltig produzierten Sektkorken knallen zu lassen, ist das noch nicht. Denn politische Umfragen sind als Prognose tatsächlicher Wahlergebnisse aus gleich mehreren Gründen überbewertet. Wie das mahnende Beispiel Martin Schulz zeigt, ist der Wählerwille wankelmütig. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht durch die Stärke der Grünen ein Problem für die CDU. Bald wird Bremen wie Berlin höchstwahrscheinlich rot-grün-rot regiert. Das ist kein Zufall und in vielen westdeutschen Großstädten eine Option. Gleichzeitig ist die CDU überall schwach. Nirgendwo gelingt es ihr, Personal hervorzubringen, hinter der sich das gebildete städtische Bürgertum versammeln würde. Und sie verliert auch noch an die AfD. Die neue Option verschärft das Großstadtproblem der CDU. Und die Nürnberger Zeitung blickt in eine noch ferne Zukunft. In der Opposition können die Grünen ihr ökologisches Traditionsprofil bestens pflegen. Sie können SPD und Linken die Zuständigkeit für den weiteren Ausbau des Sozialstaats streitig machen und der Union vorhalten, dass sie es seien, die in der Migrationspolitik vermeintlich christliche Werte hochhalten. Das alles hätte ein Ende, wenn die Grünen tatsächlich wieder Regierungsverantwortung tragen sollten, weil dann wieder die Kunst des Kompromisses gefragt wäre.
Khaled Nahar mit der Presseschau. Vielen Dank dafür. Das war der Tag. Am Mikrofon war Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.